Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen zusammen.
Morgen.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Meta.
Und wir werden jetzt aber mal konkreter, Oswald. Wir sagen jetzt nicht, das ist eine sehr schöne, interessante Sendung. Nein, wir sagen, wir sprechen zum Beispiel über das Metaverse, die digitale virtuelle Realität und wie weit wir schon auf dem Weg dorthin sind, kann man den Marketing-Slogans der großen Anbieter trauen.
Da gleich die Brille auf. Am 27. Mai spielt die Kammerphilharmonie Metamorphosen Berlin den Magic of Crime-Abend in der Berliner Philharmonie und einen kleinen Vorgeschmack bekommen wir heute gegen Ende der Sendung.
Richtig, und zwar mit unserem Freund Dietmar Wunder, der deutschen Stimme von Daniel Craig als James Bond. Und wir wollen über die bereits anzitierte Metaphysik sprechen, die sich ganz grundlegenden Fragen der Philosophie widmet. Vielleicht lernst du dabei auch etwas, Sven.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Die Metaphysik beschäftigt sich mit den zentralen Fragen der Philosophie. Zum Beispiel, warum existiert die Welt überhaupt? Ist auch eine geile Frage, die man einem Physiklehrer stellen kann, wenn er irgendeine physikalische Frage stellt. Einfach mal ausprobieren. Wie man sich diesen Fragen nähern kann und wie sie den philosophischen Diskurs prägen, das besprechen wir jetzt mit dem Philosophen Dr. Markus Schrenk. Er ist Professor für Metaphysik und Sprachphilosophie und er hat unter anderem das Buch Handbuch Metaphysik herausgegeben. Wir sind sehr froh, dass er jetzt dran ist. Schönen guten Morgen, Herr Schrenk.
Guten Morgen, Herr Finger. Guten Morgen, Herr Oswald.
Herr Schrenk, für die Leute, die nicht ein Philosophiestudium machen durften, was genau bedeutet Metaphysik?
Wenn das die Frage nach dem Begriff der Metaphysik ist, dann würde ich das beantworten mit den griechischen Begriffen, aus denen der zusammengesetzt ist. Da ist einmal das Wort Meta, das ist ja offenbar auch der Titel Ihrer Sendung.
Genau.
Das ist das Wort Meta und das bedeutet hinter.
Mhm.
Und dann haben wir noch die Physik, die sich mit den Dingen der Welt beschäftigt.
Mhm.
Und was da ganz interessant ist von der Begriffserklärung oder von der Etymologie ist, dass man vermutet, dass dieser Name daher kommt, dass der erste Herausgeber der aristotelischen Schriften, nämlich Andronikos von Rhodos, der hat ein Buch von Aristoteles hinter die Bücher gestellt, die Aristoteles die Physik genannt hat. Und das sind dann eben die Bücher, die die Metaphysik behandeln.
Wahnsinn.
Das ist eine kleine Anekdote. Ob die der Wahrheit entspricht, das weiß man natürlich.
Also auf jeden Fall muss man sagen, heute kriegen wir bessere Titel von den Verlagen, zumeist jedenfalls als Autoren angeboten. Das finde ich schon mal beruhigend.
Herr Schrenk, seit wann beschäftigen sich denn die Menschen mit dem Thema? Sie haben ja gerade schon so einen ersten Hinweis gegeben. War das auch der Beginn der Metaphysik? Also das Buch hinter den Physikbüchern?
Jenseits von Aristoteles. Physik-Bestsellern.
Das geht vielleicht schon ein bisschen früher. Thales, könnte man sagen, ist der erste Philosoph oder Mathematiker. Wir kennen den wahrscheinlich durch den Thales-Kreis, noch aus der Schulmathematik. Und die alten Griechen, also das ist dann schon so 500 Jahre vor Christus und früher, die haben begonnen, sich mit Metaphysik zu beschäftigen. Und das Interessante daran ist, das haben Sie eben ja auch schon angedeutet, Fragen der Metaphysik und der Physik haben große Überschneidungspunkte.
Mhm.
Also der Beginn des Universums, warum gibt es etwas und nicht etwa nichts? Und das sind die Fragen, die sich die alten Griechen auch schon gestellt haben. Also von 2500 Jahren kann man mindestens ausgehen, dass es metaphysische Fragen gibt.
Und hat man Ihnen möglicherweise als Professor jetzt Arbeit weggenommen, weil es ja heute viele Fragen gibt, wo man denkt, die haben eigentlich in der Philosophie gar nichts zu suchen, die können gar nicht beantwortet werden oder die muss eben, wenn schon, die Wissenschaft beantworten?
Arbeit weggenommen würde ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall so, dass man als Metaphysikerin, als Metaphysiker unbedingt auch auf die Naturwissenschaften hören muss.
Mhm.
Also es gibt einen gemeinsamen Informationsfluss in beide Richtungen.
Mhm.
Und wenn man sich beispielsweise die Frage stellt, was es fundamental gibt, dann muss man natürlich auch auf die Physik hören, die uns sagt, naja, Higgs-Bosonen sind zum Beispiel so etwas, was etwas ganz Fundamentales in der Welt ist. Und das muss man in seinen metaphysischen Theorien in der Philosophie natürlich berücksichtigen. Aber es gibt auch Themen, die überschreiten die Physik. Da werden Physikerinnen und Physiker keine Antworten drauf haben. es gibt ja auch Dinge, die nicht der konkreten Welt angehören. Mhm. Wir zahlen und Physiker müssen sich ja auch mit Zahlen beschäftigen. Das ist ein ganz essentielles Werkzeug, das die benutzen. Aber gibt es Zahlen überhaupt? Wo gibt es sie? Inwiefern gibt es die eigentlich? Und die Zahl 5 beispielsweise können Sie nicht in einem Teilchenbeschleuniger nachweisen, sondern das sind dann metaphysische Fragen, welchen Seinszustand Zahlen haben.
In einer Zeit wie der, in der wir leben, Herr Schrenk, wo man das Gefühl hat, die Leute haben noch 5 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne und dann klicken sie gleich auf den nächsten Social-Media-Post oder Beitrag. Wie zufrieden sind Sie mit dem Standing der Philosophie in unserer Gesellschaft?
Es hat sich ja in den letzten 20 Jahren, 10 Jahren sehr stark verbessert. Das muss man schon sagen. Als ich angefangen habe zu studieren oder vorher mich für Philosophie interessiert habe, da gab es kaum in den Medien Philosophie. Und das hat sich in den letzten 20 Jahren ja geändert. Von daher kann man schon etwas zufriedener sein. Aber natürlich wünschen wir an der Uni arbeitenden Philosophen auch, dass wir noch mehr Gehör finden, denn wir haben wichtige Themen. Metaphysik klingt oft abgehoben und weltfremd, aber nehmen Sie ein Beispiel aus der gegenwärtigen Medizin. Da ist es ja wichtig zu wissen, wann ein Mensch noch er selbst ist. Denken Sie an Demenzerkrankungen und Fragen nach der sogenannten personalen Identität. Was macht eine Person aus? Wann ist sie noch die Person, die sie mal war? Die sind ja medizinethisch extrem wichtig. Und das heißt, die Metaphysik darf ruhig gerne weiter in die Öffentlichkeit treten, weil wir ganz wichtige Fragen behandeln, die wirklich unser Leben betreffen.
Genau, diese Fragen behandeln wir auch, zum Beispiel bei 2 auf 1, weil wir sind ja die Öffentlichkeit, fällt uns gerade auf. Wir sprechen zum Beispiel über Metaphysik mit dem Philosophen Dr. Markus Schrenk. Er ist Professor für Metaphysik und Sprachphilosophie und eines seiner Bücher steht direkt nach der Physik von Aristoteles und dann der Metaphysik von Aristoteles und dann kommt gleich das Handbuch Metaphysik von Markus Schrenk. Wenn Sie mehr über seine Arbeit und die Metaphysik erfahren wollen, besuchen Sie doch einfach mal die Seite denkste mit denxte.de. Herr Schrenk, herzlichen Dank.
Danke, Herr Schrenk. Schönen Sonntag.
Ich danke Ihnen, Ihnen auch.
Wieder. Tschüss. Tschüss.
Unser Thema heute ist Meta.
Meta! Nicht nur Englisch ganz so perfekt aussprechen, sondern auch Spanisch. Ich bin wirklich beeindruckt, Sven. Metamizol, vielen bekannt als Novalgin, ist ein Schmerzmittel, das früher oft und gerne verschrieben wurde. Dann fiel das Mittel in Ungnade und bis heute werden stattdessen deutlich öfter Ibuprofen oder Diclofenac, das ist der Wirkstoff etwa in Voltaren, verschrieben. Aber ist das sinnvoll? Ist das gut? Das besprechen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Schönen guten Morgen, Magnus.
Hallo, Magnus.
Moin.
Magnus, Metamizol ist in Deutschland verschreibungspflichtig. Warum eigentlich?
Ja, Gott sei Dank, würde ich sagen, weil es erhebliche Nebenwirkungen hat. Insofern würde ich ja auch wenn ich das kurz darf, der Anmoderation in einer Silbe, in zwei Silben widersprechen.
Bitte, immer.
Metamizol, ja, wird häufig ersetzt oder stattdessen wird häufig Diclofenac oder Ibuprofen verschrieben. Das Problem ist, dass das eben nicht häufig verschrieben, sondern schlicht und einfach häufig einfach genommen wird, weil die beiden Dinger sind rezeptfrei. Mhm. Die kriegst du so in der Apotheke. Es gibt theoretische Obergrenzen. Du darfst bei Ibuprofen rezeptfrei nur 1200 Milligramm, das ist aber eine Menge pro Tag, einnehmen. Nur wenn du es einfach in der Apotheke abholst, dann schert sich ja niemand mehr drum. Diese Dinge sind rezeptfrei und viele Patienten verstehen das falsch, weil sie glauben, nicht rezeptpflichtig heißt auch ohne Nebenwirkung. Und das ist einfach richtig grottenfalsch.
Okay, jetzt wissen wir aber auch, wenn man zum Beispiel, haben wir jetzt noch nicht anmoderiert, Paracetamol in der Apotheke kauft in kleinen Dosen, man möchte 2 Packungen haben, weil man eine große Familie hat, dann sagen die Leute schon, wissen Sie denn, wie Sie das nehmen, weil das so wahnsinnig gefährlich ist. Bei den anderen Sachen hört man das eher selten. Aber jetzt bleiben wir mal bei Metamizol. Also welche Nebenwirkung kann es auslösen?
Na, es gibt eigentlich hauptsächlich eine, ist, es geht auch um Nierenschäden oder so selten. Es geht um eine Nebenwirkung, die heißt Agranulozytose, das heißt, die Blutbildung ist beeinträchtigt, speziell die der weißen Blutkörperchen. Das Problem ist, das ist eine potenziell auch lebensgefährliche Nebenwirkung. Deswegen habe ich im Studium gelernt, dass das eigentlich ein No-Go-Präparat ist. Es ist weiterhin zugelassen, es ist in anderen Ländern nicht zugelassen. In Polen umgekehrt ist es rezeptfrei zu kriegen, was ich für grenzwertig halte, aber das ist dann eben eine Abwägung. Dieses hier ist eine extrem seltene Nebenwirkung.
Ja.
wohingegen die Nebenwirkungen der anderen Ersatzpräparate, wenn man die so nennen will, häufiger sind.
Mhm.
Was ist jetzt das Schlimmere? Wenn ich Metamizol sauber beobachte, wenn ich also gelegentlich eine Laboruntersuchung von dem Patienten mache, dann kann das die bessere Alternative sein.
Mhm. Sagen wir mal so, was ist jetzt das Schlimmere? Ich habe zumindest von Menschen, die in Kliniken länger gearbeitet haben, gehört, dass speziell Behandlungen mit Diclofenac sehr, sehr oft zu wahnsinnig schwierigen Nebenwirkungen wie Magenblutungen und so weiter führen. Und eben so oft, dass sie sagen, sie verschreiben es dann so gut wie gar nicht mehr, wenn sie dann erstmal aus der Klinik raus sind. Wie würdest du das dann beurteilen? Ich meine, irgendwelche Schmerzmittel muss man ja verschreiben können, oder würdest zu sagen, wir setzen alle nur noch auf Tees.
Oder Rauchkraut.
Oder Homöopathie. Um jetzt mal nochmal einen Flock einzuschlagen.
Ja.
Nein, das Problem ist einfach, man sollte, also grundsätzlich gilt die Regel, es gibt kein Medikament ohne Nebenwirkung. Ausrufungszeichen. Mhm. Zweite Regel, die Dosis macht das Gift. Das heißt also, wenig von Stoffen zu nehmen ist natürlich immer besser als viel. Dritte Aussage, diese rezeptfreien Schmerzmittel sind die Pest. Es ist einfach ein Riesenproblem, dass die Leute in die Apotheke gehen, sich das Zeug in großen Mengen bunkern und dann auch in großen Mengen einnehmen. Und man darf ja nicht vergessen, also ein Medikament, wenn ein Medikament neu auf den Markt kommt, das gilt bei diesen drei Medikamenten sehr ausdrücklich nicht, weil die schon lange auf dem Markt sind. Wenn es neu auf den Markt kommt, dann hat es präklinische und drei klinische Phasen durchlaufen. Das heißt, man hat es an Menschen getestet, man hat es an vielen tausend Kranken getestet. Okay, in der dritten Phase, der klinischen. Aber wenn es dann auf den Markt kommt, dann kann man seltene Nebenwirkungen, das heißt also eine von in einem von 10.000 Fällen, per Definition eben ja noch gar nicht bemerkt haben.
Ja.
Das heißt, man muss dann auch wirklich immer noch genau hingucken und immer noch vorsichtig sein. Neue Medikamente sind immer noch potenziell riskanter als seit Urzeiten bekannte Medikamente. Es gibt also Fälle von ganz regulären Zulassungen. Es gab ein Medikament Vioxx, das war auch ein Schmerzmittel, wahnsinnig erfolgreich. Das hat einen Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar gemacht in seiner Spitzenzeit. Und dann wurde es vom Markt genommen, weil es unfassbar viele, dann aber erst eben bemerkte, Herz-Kreislauf-Nebenwirkungen gab, also Herzinfarkt und ähnliche Dinge. Und dann wurde es auch vom Markt gedrängt. Und man muss immer im Hinterkopf haben, diese Dinge sind nie ungefährlich, nie völlig ungefährlich. Sie sind zugelassen, ja, das ist auch alles regulär gelaufen, aber das Zeug sollte man trotzdem nicht wie Smarties essen, weil die Nebenwirkungen trotzdem da sind.
Aber Magnus, und trotzdem sagt man ja auch, Schmerzen soll man auch nicht unbedingt aushalten, weil sonst gewöhnt sich der Körper an die Schmerzen und man spürt die immer weiter. Oder was weiß ich, was würdest du denn empfehlen, wenn es weh tut, Schmerztablette oder Zähne zusammenbeißen?
Moment, sehr kluger Satz, also die Frage. Weil der Satz früher, ein Indianer kennt keinen Schmerz, den kenne ich noch von früher, also im Sinne von...
Genau, ich kenne die Antwort, ich bin kein Indianer, was mache ich jetzt?
Genau, sehr, sehr weise, genau. Bin ich damals leider nicht drauf gekommen. Als gute Antwort, beeindruckt mich spontan. Dieser Satz ist falsch, weil ein Indianer kennt den Schmerz und er lernt ihn auch, also unbewusst. Und du hast völlig recht, wenn wir Schmerzen, chronische, es geht nicht darum, dass man mal aufs Knie fällt oder so, chronische Schmerzen lernt der Körper. Insofern müssen wir die unterbrechen. Und zwar fast, naja, um jeden Preis, klingt jetzt dramatisch, aber die müssen wir unterbrechen. Und das kann aber nicht passieren, indem ich leichtfüßig in die Apotheke gehe und sage, ich hätte gern das und das. Genau. Sondern das muss ich mit dem Arzt besprechen. Und möglichst mit einem Arzt, der sich dann im Bereich Schmerztherapie auskennt. Es gibt den Bereich Schmerztherapie als Zusatzausbildung. Okay, vielleicht reichen auch erfahrene Ärzte. Aber es sollte wirklich ein Arzt sein, bei dem man den Eindruck hat, der denkt wirklich drüber nach, welche Schmerzmittel er mir verordnet. Die übliche Vorgehensweise ist nämlich häufig eine andere. Ich habe mal im Notdienst, da kam ein Patient, ich will meine Schmerzspritze. Der bekam jeden Mittwoch im hausärztlichen Notdienst seine Schmerzspritze. Und so darf es dann eben ausdrücklich auch nicht laufen.
Also, wir haben übrigens viel zu wenig Schmerzärztinnen und Ärzte in Deutschland. Da brauchen wir mehr. Wir haben auch nicht so, sagen wir mal, unbegrenzt viele Ärztinnen und Ärzte, die sich richtig, richtig Zeit nehmen können für die Patientinnen und Patienten. Deswegen vielleicht auch nochmal an die Leute, die die Möglichkeit haben, in die Apotheke zu gehen und sich einfach was zu kaufen und es einzuschmeißen. Wenn es nach 2 bis 3 Tagen immer noch wehtut, dann sollte man vielleicht wirklich mal zum Arzt gehen. Das wäre die vernünftige Sache. Wir gehen nicht zum Arzt, wir befragen unseren Arzt in unserer Sendung. Er heißt Dr. Magnus Heyer. Herzlichen Dank.
Wir gehen nicht zum Arzt, gehen wir nicht. Vielen Dank, Magnus.
Wir Nerds, sage ich mal, kennen das Metaverse eigentlich schon lange. Früher hätten wir einfach Cyberspace dazu gesagt. Das kommt ursprünglich mal aus der Science Fiction. Die Idee, dass man sich mit einem Computer verbindet und am besten natürlich über ein direktes Interface im Kopf oder im Nacken, aber zur Not eben auch mit einer Brille und einem Anzug in einer virtuellen technischen Welt unterwegs ist. Inzwischen heißt es Metaverse. Mark Zuckerberg, der Facebook-Gründer, glaubt so sehr daran, dass er seine ganze Mutterfirma Meta genannt hat. Aber wie lange dauert es noch, bis wir alle endlich dorthin flüchten können? Die ersten Ideen gibt es ja schon seit den 80ern. Das besprechen wir mit Lars Michaelis von der Digitalagentur Chemweb. Schönen guten Morgen.
Hallo Michaelis.
Hallo, schönen guten Morgen.
Vielleicht nochmal ganz kurz, Ihre Definition vom Metaverse, was soll das jetzt eigentlich genau sein, aktuell jetzt im Jahr 2022?
Die Anmoderation hat es ja schon ganz gut getroffen. Also ich glaube, um es nochmal herzuleiten, es werden immer wieder zwei Bücher genannt. Das kennen wir alle, Snow Crash oder Ready Player One, was vielen vielleicht auch durch die Verfilmung von Steven Spielberg bekannt ist. Und ja, das Metaverse ist eine virtuelle Welt, die wir vielleicht über eine VR-Ausrüstung betreten. Was wirklich sein muss, das Metaverse muss das Gefühl vermitteln, wirklich existent zu sein. Also unser Leben sozusagen, um eine Ebene zu erweitern. Mhm. Ich bin dort live, aber eben nicht zwingend in Person. Und es ist offen für alle.
Jetzt gibt es Virtual Reality vor allem in den Bereichen Spielen mit mäßigem Erfolg in den letzten Jahren. Es gab ja mal sowas, das war noch nicht mit Brille oder so, aber im Prinzip schon eine Art virtuelle Existenz, Second Life, war mal ein Riesenhype. Ich glaube, es gibt es auch immer noch sozusagen. Werden wir dieses Metaverse erfinden? Wird es mehr das eine, mehr das andere, mehr beides?
Das ist eine gute Frage. Also im Gegensatz zu einem Spiel, das ich vielleicht immer wieder neu starten kann ich im Metaverse Dinge dauerhaft besitzen. Also sie gehören eindeutig mir. Mhm. Und natürlich ist das auch jetzt aus unserer Sicht für viele Unternehmen sehr interessant. Also zum Beispiel Nike befasst sich aktuell sehr stark mit virtueller Mode. Wie können wir Produkte virtuell präsentieren, in 3D erleben? Ich möchte mein Zuhause verschönern. Ich muss es nicht erklären, ich kann es zeigen oder gezeigt bekommen. Und der vielleicht wichtigste Aspekt, Menschen von überall auf der Welt können sich begegnen. Vielleicht sogar Menschen, die in der realen Welt nicht mehr richtig teilhaben können.
Okay, also Barrierefreiheit ist da absolut möglich, ne?
Genau, also das zumindest ist meine Ansicht. Es geht darum, neu zu denken. Also jetzt nicht die reale Welt 1:1 in eine virtuelle zu übertragen, sondern darum, danach zu schauen, was gibt's für neue Möglichkeiten. Also ich würde sagen, erweitern ist der Schlüssel.
Mhm. Jetzt hat ja Facebooks, ich glaube, damals war es noch Facebook, da gab es Meta, glaube ich, als extra Dachfirma noch nicht. Hat ja Oculus gekauft, eine Firma, die die Technologie hat, die die Software hat für sowas. Schon vor vielen Jahren, weiß ich, haben die sich damit befasst, wie die Avatare sich da treffen können und so. Es ist aber immer noch nichts auf dem Markt. Ich nehme mal an, weil es noch viel zu viele Schwierigkeiten gibt, oder?
Ja, also ich würde sagen, das Hauptproblem ist, dass wir noch keinen Metaverse-Standard haben. Mhm. Also vielleicht nochmal, um das zu erläutern, das Metaverse kann oder darf nicht einer Firma gehören. Um es zu vereinfachen, würden wir vielleicht eher so von sowas wie einer Form des Internets sprechen. Also nur damit man es jetzt versteht, das Internet kann auch niemandem gehören. Wir haben aber viele Ökosysteme im Metaverse. Mhm. Und diese zu vernetzen, das ist sozusagen die große Aufgabe, die gerade auch im Hintergrund geschieht. Also wenn wir gerade schauen, die Big Five, also das heißt Google, Amazon, Microsoft, Apple und eben Meta werden in diesem Jahr 21 Milliarden Dollar in Metaverse-Technologie stecken, um eben dieses Ziel auch zu erreichen.
Also man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, eigentlich brauchen wir eine leere Welt, aber irgendjemand muss diese leere Welt ja erstmal in den virtuellen Raum bauen. Wer, wenn es nicht ein Unternehmen ist, soll es machen, und das ist so ein bisschen das Problem gerade, oder?
Ja, also die Unternehmen gehen natürlich vor und haben viele Ansätze, und ich würde das eher als Plattformen sehen oder eben eigene Räume. Ich sprach ja gerade von den Dingen, die ich besitzen kann. Damit es eine Gültigkeit hat, muss ich eben nahtlos von einem Ökosystem ins andere Ökosystem wandern können und die Dinge auch mitnehmen können. Das heißt, ich brauche einen Standard, eine Welt, die geschaffen werden muss, in der diese Regeln allgemeingültig sind und ich dann eben auch von A nach B springen kann, aber trotzdem diesen Metaverse-Besitz sozusagen, dass der halt immer existent bleibt.
Klingt total logisch, klingt aber nicht nach den Firmen, die Sie genannt haben. Denen traue ich eher zu, dass einer versucht, alleine vorzupreschen und den Markt für sich klarzumachen. Also gerade die Firma Meta schätze ich jetzt nicht so ein, dass sie sagt, ach ja, und wir finden es total in Ordnung, wenn auf der Plattform die Leute dann in die Welt von Amazon oder Apple gehen. Oder wie sehen Sie das?
Das ist absolut, absolut richtig. Nur, Sie haben ja die anderen auch genannt, die versuchen das halt eben genauso. Das ist ein Wettstreit sicherlich, aber das Ding, woran wir sozusagen diese Werte festmachen, sind halt eben diese NFTs. Der Begriff ist ja auch, umtreibt uns ja alle im Moment. Und somit schaffe ich da ja reale Werte. Also von daher ist es dann auch möglich, also die sind ja sozusagen auch mit unserer realen Welt verknüpft, wenn sie so wollen. Denn wenn ich sozusagen einen Besitz dort habe, hat er dann auch, wir sehen das ja viel, sehr viele Leute verdienen da sehr viel Geld damit, hat es auch eine Auswirkung auf das wirkliche Leben. Und von daher glaube ich schon, dass es nicht möglich sein wird, eben jetzt hier nur eine Plattform, weil es wäre sonst nichts anderes zu schaffen, in die ich alle Leute reinziehe und das gehört einem einzigen Unternehmen. Zumal es auch schwierig sein wird für Meta, die zwar die Oculus, sie haben es genannt, entwickeln, aber die ganze Infrastruktur zu stellen. Also es hängt ja noch viel mehr damit dran. Und da gibt es vielleicht andere Player, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat, die da zum Beispiel einen ganz großen Vorsprung haben. Also wenn wir zum Beispiel an Epic denken, die das bekannte Spiel Fortnite machen, die dann eben mit Servern und einer Infrastruktur auch schon sehr gut aufgestellt sind. Ich denke, da wird sich in Zukunft auch, was so die führenden Firmen angeht, auch noch ein bisschen was verschieben in den nächsten Jahren auf dem Markt.
Es bleibt spannend. Ich bin nur über eins sehr, sehr froh. Meine Kinder werden alle volljährig sein, bevor es ein amtliches Metaverse gibt. Und deswegen kann ich mich zwar noch gut an Zeiten erinnern, wo ich ihnen vorgeworfen habe, sie geben zu viel Geld für Markenklamotten aus. Aber es waren wenigstens reale Markenklamotten. Dieser Kelch wird an mir zumindest vorübergehen. An dir wahrscheinlich nicht, Sven Ostwald. Wir sprachen mit Lars Michaelis von der Digitalagentur ChemWeb. Er hat mit seinen Kolleginnen und Kollegen einen kleinen Beginners Guide zum Metaverse zusammengestellt. Den finden Sie unter www.chemweb.de/metaverse. Herzlichen Dank.
Danke, Michaelis. Schönen Sonntag.
Ebenso. Ciao.
Tschüss. Wer abnehmen möchte, der sollte sich mit dem eigenen Metabolismus, dem Stoffwechsel, auseinandersetzen. Dazu gehört für viele auch dieses Kalorienzählen und das penible Einhalten bestimmter Grenzwerte. Ach, doch wie genau berechnen sich eigentlich Kalorien in Lebensmitteln? Und ist es überhaupt sinnvoll, die zu zählen, wenn man auf seine Linie achten will? Das besprechen wir jetzt mit der Ernährungsberaterin Daniela Kikowski. Guten Morgen, Frau Kikowski.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Seit wann bestimmt man eigentlich den Brennwert von Lebensmitteln, Frau Kikowski?
Die ersten Versuche, um den Brennwert von Lebensmitteln zu errechnen, die gehen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zurück.
Okay, dafür hat man sicherlich noch nicht so wahnsinnig viel vom Metabolismus verstanden, wie wir es heute tun, oder?
Nein, aber man hat natürlich die Energie zugrunde gelegt, dieser Berechnung. Also man hat versucht herauszubekommen, wie viel Energie gibt ein Lebewesen ab, zum Beispiel, und verbraucht sie sozusagen.
Mhm. Und wie bestimmt man jetzt, wie viele Kalorien Lebensmittel eigentlich haben? Also es geht ja um den Brennwert. Werden die wirklich verbrannt? Mhm. Nee, oder?
Ja, werden sie in der Tat immer noch. Also man nimmt einzelne Lebensmittel. Heute werden sie zum Teil schockgefrostet, dann werden sie pulverisiert und dann werden sie in der Tat verbrannt und man vermisst die daraus entstehende Energie.
Jetzt ist es ja so, wenn ich Lebensmittel im Körper habe, dann werden die, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, unterschiedlich verdaut. Manches ist für den Körper leichter irgendwie umzuwandeln in Energie, manches ist schwerer, manches wird deswegen leichter irgendwie auf meine Hüften eingelagert.
Selten und anderes wird was schockgefroren im Körper.
Und anderes weniger. Selten wird was im Körper schockgefroren. Genau. Spielt es auch eine Rolle dafür, was ich essen sollte? Oder ist wirklich der reine Brennwert entscheidend? Viele sagen ja, solange man weniger aufnimmt, als man verbrennt, nimmt man ab, ansonsten nimmt man zu.
Das stimmt auch. Dem selber liegt ja der Energieerhaltungssatz, ein ganz klares physikalisches Gesetz zugrunde. Aber, und jetzt ist das große Aber, dass Menschen doch einen sehr unterschiedlichen Energiehaushalt haben. Mhm. Und deswegen muss man auf ganz viele Sachen achten. Zum Beispiel haben Menschen ein unterschiedliches Sauerstoffaufnahmeverhalten. Mhm. Das hat was mit dem Trainingseffekt zu tun eines Menschen, aber auch mit Grunderkrankungen. Das heißt, um etwas zu verbrennen, benötigen sie immer Sauerstoff, auch der Mensch. Mhm. Frage, wie wird der Sauerstoff aufgenommen? Wie wird der Sauerstoff in den Zellen verwertet? Ja, dafür sind ja Zellkompartimente zuständig, wie zum Beispiel die Mitochondrien, die bei den Menschen auch unterschiedlich funktionieren. Dann spielt natürlich auch eine Rolle, wie Nahrungsmittel verwertet werden oder wie sie zu sich geführt werden, ob zum Beispiel zerkocht und damit viel mehr Einfachzucker freigelegt wurde oder vieles im rohen Zustand, wo sie viele Faserstoffe haben, die einfach anders verdaut werden, viele Ballaststoffe, die ausgeschieden werden. Es ist eine Summe aus ganz, ganz vielen Faktoren und deswegen ist es so, dass ich als Ernährungsmedizinerin noch nie meinen Patienten eine Kalorienvorgabe gegeben habe, weil mir schon von jeher klar war, dass die Kalorie als solche nie der einzelne Schlüssel ist und dass Kalorienzählen einen Stoffwechsel sogar langfristig viel langsamer und träger machen kann und damit sogar auch das Übergewicht begünstigen kann.
Was ist die Alternative? Ich meine, viele werden jetzt aufhorchen, Frau Kielkowski, und sagen, na, endlich hört diese blöde Gezähle auf.
Ich habe das nicht erfunden. Das muss ich fairerweise zugeben. Das Kalorienzählen ist eigentlich schon viele, viele Jahre wissenschaftlich aus der Mode gekommen, ist aber als Mythos in der Gesellschaft so stark vertreten worden oder als Mythos entstanden, dass die meisten Menschen eben immer noch glauben, dass das das probate Mittel für die Ernährung ist. Und das ist es nicht, weil man darf am Ende auch nicht vergessen, der Körper bekommt den Strom nicht aus der Steckdose, bedeutet, er muss jeden einzelnen Lebensvorgang in sich immer selber bezahlen und finanzieren. Und die Nahrung ist sein Einkommen.
Ich glaube tatsächlich, dass das Kalorienzählen an einer Stelle gut sein kann, wenn man das erste Mal sich damit beschäftigt, damit man überhaupt merkt, was man da am Tag alles so isst, ja, dass die kleine Praline da eben doch vielleicht genauso viel Energie hat wie die Hauptmahlzeit. Aber ja, was machen Sie mit den Leuten, die Sie beraten? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte auf jeden Fall abnehmen und Sie sagen, Kalorienzählen ist doof, was sagen Sie dem?
Dem sage ich ganz klar, dass 500 Kalorien Pralinen nicht dasselbe sind wie 500 Kalorien Pellkartoffeln.
Okay.
Aus 500 Kalorien Pellkartoffeln kann der Körper, damit kann er Fett verbrennen. Aus 500 Kalorien Pralinen kann er Fett aufbauen. Aha. Ich versuche den Patienten schon klar zu machen, dass es um die Lebensmittel an sich geht, deren Zusammensetzung. Ich schaue mir zum Beispiel bei meinen Patienten auch den Stoffwechsel an. Was hat er für eine Leistung? Wie viel Fett verbrennt er überhaupt noch? Und es spielen, wie gesagt, ganz viele Dinge eine Rolle. Auch die Bewegung, das Schlafverhalten, der Stresslevel eines Menschen. All das in Summe ist ein Grund für Übergewicht oder auch für gesundes Abnehmen. Und die Ernährung überhaupt oder das Kalorienzählen ist immer nur ein kleiner Teil davon.
Über unseren Metabolismus und Sinn und Unsinn des Kalorienzählens sprachen wir mit der Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski. Mehr über ihre Arbeit erfahren Sie unter www.daniela-kielkowski.de. Frau Kielkowski, vielen, vielen Dank. War sehr spannend. Ich höre auf zu zählen.
Ich danke Ihnen auch.
Danke.
Tschüss. Ciao.
Thema ist in der Tat Meta und am 27. Mai, in 5 Tagen, spielt die Kammerphilharmonie Metamorphosen Berlin in der Berliner Philharmonie das Werk Magic of Crime. Es geht um Frankenstein, um Dracula und Agenten. Und wenn es um Agenten geht, dann darf ein Mann in Deutschland nicht fehlen, die deutsche Stimme von James Bond, Dietmar Wunder. Der ist nicht nur am 27. in der Philharmonie dabei, sondern auch im Studio und er hat jemanden mitgebracht, nämlich den wunderbaren Cellisten und Dirigenten Wolfgang Emanuel Schmidt, der auch an diesem Abend zu sehen und indirekt auch zu hören sein wird. Also man hört natürlich das Orchester, das er dirigiert. Toll, dass ihr zu uns gekommen seid.
Hallo,
und Wolfgang, Cello hast du auch noch mitgebracht. Also ihr seid zu dritt hier. Herzlich willkommen.
Ja, super. Was für eine nette Anmoderation, Daniel.
Das ist Zeit genommen.
Da fällt mir nichts mehr so ein, oder?
Hat sich wirklich Zeit genommen. Lieber Wolfgang, erzähl mal ein bisschen, was ist denn die Idee hinter diesem ganz besonderen Konzert?
Ja, letztendlich ist die Idee ja schon vor ganz langer Zeit entstanden, vor Corona. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir das jetzt umsetzen können. Und die Idee dahinter war, quasi Filmmusik in den Saal zu bringen, aber ohne den Film. Und zwar Ennio Schneider, unser Composer in Residence für dieses Jahr, ist ja einer der berühmtesten Filmkomponisten Deutschlands überhaupt, also mit Schlafes Bruder, Stalingrad, Staufmann, ich habe sie alles irgendwo schon gehört, auch von Tatort bis was weiß ich. Und er hatte die Idee, dass wir gemeinsam einen musikmalerischen Abend gestalten. Und ich kannte Dietmar und so war das wie eins und eins zusammenzuzählen. Und ja, und so ist dann letztendlich die Idee entwickelt, verschiedene grandiose Literaturwerke, also Mary Shelley, Bram Stoker, Ian Fleming, zusammenzubauen zu einem Abend. Und den haben wir dann Magic of Crime genannt.
Sehr cool. Klingt auf jeden Fall großartig. Dietmar, jetzt verbinden dich ja alle mit James Bond, der Stimme von Daniel Craig. Und alle, die den letzten Bond gesehen haben, wissen ja, naja, vielleicht geht es ja gar nicht ewig so weiter. Wie lange werden wir dich noch mit James Bond verbinden? Was glaubst du?
Das Schöne ist, letztens meinte mein Sohn zu mir, Papa, du bleibst ja immer James Bond, weil die Filme gibt's ja immer. Und da habe ich gedacht, ach, das ist so nett, dass er mich tröstet damit. Ich sag mal so, solange es noch keinen offiziellen neuen gibt, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Mhm. Und letztendlich, ich durfte 16 Jahre, bin ja immer noch sozusagen das Begleiten, das ganze Machwerk, diese Koryphäe. Und das alleine ist schon so viel wert, dass ich schmunzelnd sage, du, wenn ich irgendwie mal traurig bin, dann kann ich mir mal einen Film angucken damit.
Sozusagen. Ja, eigentlich braucht man ja nur einen Fernseher anmachen. Man hört dich ja sowieso in der ein oder anderen Rolle irgendwo.
Wer weiß auch, also ne, wer weiß, ob der nächste Kollege uns so gut gefällt, wie du uns gefallen hast. Vielleicht bist du ja länger Bond als Daniel Craig. Das wäre doch mal was.
Das ist auch nicht schlecht. Du hast recht. Könnte ich mir eigentlich mal darüber Gedanken machen. Das Verrückte ist ja wirklich, dass die Leute ja auch sagen, das ist ja so ein G.G. Hoffmann, die deutsche Stimme oder der Schauspieler, der damals Sean Connery synchronisiert hat. Der ist ja heute noch in aller Munde. Du kennst die Stimme, das heißt, es bleibt ja bestehen sozusagen.
Ja, in aller Ohren übrigens. In aller Ohren.
Stimmt, du hast recht.
Ihr habt gesagt, ihr wollt jetzt mal das Bond-Gefühl für uns entstehen lassen.
Wir machen mal ganz kurz ein bisschen. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Ein Mann kommt auf Sie zu. Er hat blonde Haare, blaue Augen und trägt wahrscheinlich einen Tom Ford-Anzug. Er steigt aus einem recht exklusiven britischen Automobil und kommt direkt auf Sie zu und sagt dann: Mein Name ist Bond. James Bond.
Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt da drüben, aber ich habe eine
Gänsehaut.
Unfassbare Gänsehelle.
Das ist richtig krass. Ich auch. Wolfgang, Wahnsinn.
Das ist unglaublich, auch was die Stimme kann, das weiß ich ja schon. Wir kennen uns ja lang genug, aber auch was dein Instrument kann. Also der gesamte Tresen hier, also dieser Moderationstisch, der hat wirklich vibriert. Also Wahnsinn.
Und Sven, jetzt muss ich die Katze aus dem Sack lassen. Das Instrument kann gar nichts. Ich habe das vorhin in einer Ecke gesehen. Ohne Wolfgang kann gar nichts. Das macht alles der
das
Wolfgang.
Steht still.
Aber Wolfgang, darf ich dich mal zu einem Filmeabend einladen, aber bring dein Instrument mit. Nee, aber jetzt mal an euch beide die Frage. Also das ist schon, wenn man hört Frankenstein und Dracula, alles klar. Aber dann auch noch James Bond. Was verbindet
ist das nicht ein bisschen viel gewollt?
Was verbindet die drei, außer dass die zumindest Dr. Frankenstein, Dracula und Bond ja alles große Womanizer sind? Das habe ich erkannt.
Okay. Vielleicht mal die Theorie, dass wir alle ja uns angezogen fühlen, das Mysteriöse, das Unheimliche. Das wollen wir, aber auf der anderen Seite wollen wir erlöst werden. Und zwar von einem Helden. Und es gibt ja einen Helden, der ein moderner Held, wenn du so willst. Und das ist wiederum der Mann mit dem Doppel-Null-Status. Und vielleicht kann man diese Brücke so schlagen und vor allem, weil es eine Faszination hat, was natürlich auch musikalisch Bilder im Kopf entstehen lässt. Und ich denke mal, dass über die Zeiten, was sind Meilensteine der Geschichte, der Gruselgeschichte, der Heldengeschichte? Und das verbindet sich miteinander.
Ja, und ein Bond lebt natürlich auch immer von den Bösewichtern. Er hat immer einen Gegenspieler. Und so gibt es auch an dem Abend sicherlich den Gegenpol.
Wer ist bei euch beiden der Gegenspieler?
Hast du das gerade an der Stimme gehört, Wolfgang? Es gibt immer einen Bösewicht. Das hat er gut gemacht.
Ja, also wollen wir jetzt noch mal einen kleinen Ausschnitt hören von der Musik, die es an dem Abend zu hören gibt.
Frankenstein,
genau.
Genau. Ihr habt gesagt, ich soll ein Gehirn mitbringen. Das habe ich aber nicht. War nicht so leicht zu bekommen. Ich hoffe, ihr könnt auch ohne.
Wir versuchen es mal. Ich habe mich oft gefragt, woher kommt das Prinzip des Lebens? Um die Ursachen des Lebens zu erforschen, muss man sich zunächst mit dem Tod befassen. Ich machte mich mit der Wissenschaft der Anatomie vertraut, aber das reichte nicht aus. Ich musste auch den natürlichen Verfall und die Korruption des menschlichen Körpers beobachten. Nun wurde ich dazu gebracht, die Ursache und den Fortschritt dieses Verfalls zu untersuchen, und ich war gezwungen, Tage
und Nächte in Gewölben und Leichenhallen zu verbringen. Ich sah, wie die feine Form des Menschen entwürdigt und verwüstet wurde. Ich sah, wie der Wurm sich in das Wunder von Auge und Gehirn hineinschlich.
Wahnsinn. Wolfgang und Dietmar bleiben noch ein bisschen hier bei uns. Gleich sprechen wir weiter über Magic of Crime am 27. Mai. Jetzt erstmal noch Benny mit Monster. Am 27. Mai können Sie die Kammerphilharmonie Metamorphosen Berlin zusammen mit Schauspieler und Synchronsprecher Dietmar Wunder in der Berliner Philharmonie erleben mit Magic of Crime. Dietmar Wunder und Wolfgang Emanuel Schmidt sind beide bei uns hier im Studio. Wir haben gerade schon ein bisschen geredet und vor allem auch gelauscht. Und ja, schön, dass ihr bei uns seid. Spannendes Projekt auf jeden Fall.
Und der Ausschnitt aus Frankenstein war super. Ich fand auch, dass man jetzt mal nicht nur, dass man in einer Person quasi einen Filmmusiker da hat und dann einen Folie Artist, also ein Geräuschemacher. Das ist wirklich toll. Zwei zum Preis von einem. Jetzt habt ihr gerade schon, also Dietmar, du hast es vor allem sehr ehrenvoll versucht, über den gemeinsamen Grusel und die Spannung die Gemeinsamkeit zu finden. Aber mir ist eingefallen, der Abend hat auch ein bisschen was von Frankensteins Monster. Er ist einfach aus unterschiedlichen Teilen zusammengenäht, funktioniert aber. Also da bin ich sicher. Das ist doch eigentlich auch schön, oder?
Stimmt eigentlich. Ich bin sozusagen das eine Teil, was angenäht wird.
genau. Habt ihr beide persönlichen Hang zu Grusel?
Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin so ein Weichei. Aha. Das stimmt nicht. Nein, ich bin kein. Wenn ein Gruselfilm kommt, Shining zum Beispiel, kann ich nicht alleine gucken.
Okay. Danach im Dunkeln. Du kannst ihn gucken.
Aber, das ist schon mal gut. Ja, das ist aber süß, dass du Shining schon als Gruselfilm einstufst.
Ja, genau, ich weiß. Aber was wirklich faszinierend ist, ich durfte ja Shining als Hörbuch einlesen. Ich habe das tagsüber vorbereitet, aber beim Einlesen, und das ist faszinierend, das fasziniert mich total. Also, wenn ich dann die Rolle spiele, dann ist egal. Dann habe ich keine Angst.
Ja, aber dann bist du ja der Böse. Ja,
sozusagen. Ja, jetzt kann ja der Bösewicht, bin ich. Also, sagen wir mal so, ich habe einen Hang dazu, weil ich es faszinierend finde, diese Situation entstehen zu lassen. Ne? Mhm.
Wolfgang, dir geht's wahrscheinlich. Wie ist bei dir, Wolfgang? Horrorfan oder nicht?
Ja, naja, also ich bin vielleicht.
Du, jetzt also kannst du ohne Cello einen Schritt weiter ans Mikro gehen.
Ja, kommen wir ran. Genau.
Also, ich bin vielleicht ein bisschen härter beseitigt als Dietmar scheinbar, aber zu hart darf es auch nicht sein. Aber es ist ganz lustig, dass du Shining erwähnt hast. Ich wollte das nämlich sagen, das Faszinierende an Shining, das weiß eigentlich niemand, ist, die Spannung wird auch dadurch aufgebaut, dass die ganze Filmmusik, nämlich von klassischen, modernen Komponisten, also Bartok, Ligeti, Stockhausen, das sind alles Klassiker, die man aus dem Konzertleben kennt und in den Filmen adaptiert wurden. Und wir machen jetzt sozusagen ein bisschen den Schritt andersrum. Wir haben die Literatur und haben neue Musik dazu, die das unterstützt.
Bebildert das dann musikalisch. Aber jetzt habt ihr ja gerade gesagt, das war für euch hier Premiere sozusagen. Das war aber natürlich gar kein Problem. Ihr seid nur zu zweit im Studio, ihr habt hier guten Blickkontakt. Jetzt stelle ich mir vor, Wolfgang muss ein ganzes Orchester dirigieren, das musiziert. Dietmar, du sitzt ja wahrscheinlich vorne, relativ weit vorne, damit man dich gut sehen kann. Wie achtet ihr überhaupt aufeinander? Oder wer achtet auf wen? Also muss Dietmar ganz doll aufpassen mit seinen Einsätzen? Oder sind dann irgendwie 20, 40, 50 Mann, keine Ahnung, die immer gucken und sagen, blättert er jetzt? Blättert er jetzt? Macht er eine Pause? Wie macht ihr das?
Ja, es gibt beide Momente. Also mal gibt das Orchester die Musik, die Signale, und mal gibt Dietmar die Signale mit der Sprache. Also gerade beim Frankenstein ist das hin und her. Mhm. Und dann in der zweiten Hälfte bei James Bond werden wir das so ein bisschen untermalen. Das ist dann alles ein bisschen freier. Aber weil tatsächlich beim Frankenstein ist das ganz klar durchkomponiert und da müssen wir aufeinander reagieren.
Ja, das ist das, wo ihr auch schwitzt wahrscheinlich.
Ich wollte ganz sagen, seid doch einfach mal am Freitag mal gucken, ob es klappt und wenn nicht, frage
ich. Ja, ich werde da sein. Ich schreibe mit, ich werde hinterher sagen, das war aber nicht verabredet.
Da waren wir einen Tag zu spät, mein Freund.
Wenn wir jetzt mal bei Frankenstein und Dracula sind, das Besondere ist ja, dass Mary Shelley und Bram Stoker befreundet waren. Das war ja mehr oder weniger so eine Art Battle irgendwie. Die haben sich verabredet, Gruselromane zu schreiben. Wer kann da gruseliger sein oder so? Wie wählt man denn da die passenden Szenen aus? Also wie ist dieser Abend inhaltlich entstanden?
Ja, also ist ja letztendlich so, dass man bei einem Werk wie Frankenstein, das dann 12 Minuten dauert, natürlich nicht die ganze Geschichte erzählen kann. Das heißt, wir
Frankenstein edit.
Aber muss man genau. Das Gute ist ja, muss man ja auch nicht, weil jeder weiß ja, worum es geht. Ne?
Genau, jeder hat quasi, und das ist der Witz, jeder hat den Film im Kopf, obwohl es dieses grandiose Buch ist. Und wir wollten eben einige Schlüsselszenen aus dem originalen Text bringen, weil das ist so kräftig und so farbenreich und also, wie man ja schon gehört hat, das ist gruselt einen richtig, ja. Wenn man den Originaltext liest. Und insofern hat N.J. Schneider dann ein paar zentrale Sätze herausgenommen, sodass letztendlich ein emotionales Bild entsteht. Es geht weniger um die Gesamthandlung, sondern um die Gruselstimmung sozusagen.
Und in wessen Haut fühlst du dich wohler? In der Welt von Dracula, in der Welt von Frankenstein? Ist der eine oder andere sympathischer?
Ich würde sagen beide. Also ich finde beides faszinierend, weil Frankenstein hat diesen Wahnsinn dieses Wissenschaftlers, der etwas geschaffen hat und nachher sagt, oh Gott, was habe ich die Pandora-Büchse geöffnet?
So moderner Faustus.
Genau.
Halt, ja,
und
ja.
Auf der anderen Seite bei Frankenstein, bei Dracula, Jonathan Harker, also dieser Rechtsanwaltsgehilfe, der ankommt und diese Begegnung hat, das könnte ja auch einer von uns sein, der sagt, ich treffe da mal einen ganz unheimlichen Typen. Und ich finde beides total faszinierend.
Also, liebe Hörer und Hörer, wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Magic of Crime findet am 27. Mai in der Philharmonie Berlin statt. Dort sehen und hören Sie dann auch Wolfgang Emanuel Schmidt und Dietmar Wunder.
Ich glaube, es gibt auch noch ein paar Karten, oder? Zumindest bevor ihr hier ins Studio kam, gab es noch welche?
Genau, beeilen.
Sehr gut, die werden schnell weg sein. Ob es dann das jemals nochmal wieder gibt, bleibt erstmal abzuwarten. Es ist also erstmal ein Unikum, was da passiert, oder?
Ja, nicht ganz. Wir werden in der Elbphilharmonie.
Ah, okay. Es geht nach Hamburg.
Es geht nach Hamburg.
Ja, es geht ja auch ohne gute Akustik.
Eben, leider. Und nach Aurich zu den Gezeitenkonzerten.
Super. Also wir wünschen euch beiden ganz, ganz viel Freude und Spaß. Und ja, vielen Dank für euren Besuch im Studio.
War sehr schön bei euch. Danke.
Tschüss.
Vielen Dank. Auf unserer Facebook-Seite kommt jetzt auch noch ein kleiner Link hin mit Infos zur Veranstaltung.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Wie die Jugend spricht.
Das ist mir irgendwie zu Meta. Das fühle ich einfach nicht. Das ist so low-key-goated, Digga. Du bist zu sus für mich. Wer diese Art sich auszudrücken weder versteht noch mag, bei uns, es sei daran erinnert, war alles geil und stark.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com
oder auch bei blogwurst.net.
Googeln Sie es halt einfach. Oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/Facebook.
Radio 1. Nur für Erwachsene.